Wir haben, wenn wir in einem glücklichen Umfeld geboren werden, haben wir ein großes Stresstoleranzfenster. Menschen, die früh, so wie ich eben, in einem nicht sicheren Umfeld geboren werden und früh traumatisiert werden, die haben ein sehr, sehr enges Stresstoleranzfenster. Das bedeutet, man fliegt halt ständig raus und ist dann sehr, sehr, sehr gestresst.
Liebe Isabel, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, Georgi.
Ich freue mich auch, weil es gibt ja immer wieder Gäste, wo man sagt, da nehme ich einiges fürs Leben mit. Also dieses Gefühl hatte ich auch bei dir, als ich mich mit deinen Büchern beschäftigt habe. Denn du versuchst den Menschen zu helfen, sagen wir nicht schwierige, sondern herausfordernde Gespräche im herausfordernden Umfeld zu führen. Und vor allem in Zeiten der digitalen Kommunikationsmittel wird das vielleicht besonders herausfordernd, weil man die Tonalität ganz anders treffen kann oder auch nicht treffen kann. Deswegen freue ich auf unser Gespräch.
Ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Ich habe ja einige Folgen mir angeschaut und ich weiß, dass du manchmal sehr, sehr spannende und interessante Fragen stellst. Insofern, schieß los.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht zum Einstieg. Wann hast du für dich selbst entdeckt, dass deine Fähigkeiten damals, herausfordernde Gespräche zu führen, nicht ausgereicht hat, dass du dich damit beschäftigt hast?
Das ging schon sehr früh los. So dass ich mich erinnere, würde ich halt sagen, so mit 14. Ich bin introvertiert, ich bin schüchtern. Ich habe eine Fettverteilungsstörung, die halt so in der Zeit ein Lipödem, was so losging. Und ich habe eben, seit ich klein bin, seitdem ich auf der Welt bin, bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, wo praktisch ein komplexes Beziehungs- und Entwicklungstrauma entwickelt wurde. Das wusste ich natürlich damals nicht. Ich merkte, ich komme nicht weiter ganz häufig. Und ich wollte aber dabei sein. Ich wollte auch ein Teil einer Gruppe sein. Ich wollte, ja klar, so wie jeder, man möchte sich geliebt fühlen. Und dann habe ich tatsächlich mit 14 eben so bewusst gedacht, okay, ich muss irgendwas ändern. Eigentlich verschmelze ich ja mit der Wand, wenn ich irgendwo bin. Aber jetzt mache ich es mal so, dass ich irgendwie humorvoller bin oder so. Und dann habe ich selbst in der Gruppe versucht, humorvoll zu sein, schlagfertig zu sein. Das ging am Anfang natürlich komplett in die Hose. Aber ich habe versucht, das zu reproduzieren, was ich so im Vier-Augen-Gespräch mit der einen Freundin, die ich hatte, eben ganz gut hinbekommen habe.
Aber in diesem Kontext kann ich ja deine Worte aufrufen, dass es einen Unterschied besteht zwischen Haltung und Technik. Humorvoll zu sein ist vielleicht eher eine Technik, wo du bewusst versuchst, etwas einzusetzen. Haltung hat einen anderen Aspekt.
Ja, es hat einen anderen Aspekt. Und ja, Humor ist eine Technik. Und gleichzeitig ist es auch eine Haltung. Denn warum ist es am Anfang schiefgegangen? Weil ich halt gedacht habe, ich will witzig sein. Ich will, dass die lachen. Und dann habe ich eben Witze auf Kosten anderer gemacht. Und das merke ich, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber selbst so vor 5, 6 Jahren, als ich auf einer Veranstaltung war, da habe ich dann auch, weil ich mich auf der Bühne unsicher gefühlt habe, warum auch immer, habe ich dann eben Witze auf Kosten von jemandem gemacht. Gut, es fanden alle lustig, die Person vielleicht nicht. Und das will ich dann auch gar nicht. Und das ist eben so diese Haltung. Also mache ich Humor, weil ich eine Verbindung herstellen möchte? Oder aber mache ich das, weil ich mich unsicher fühle und erstmal mit dem Lachen alle anderen ablenke und mich dadurch im Status erhöhe und mich dadurch wieder besser fühle? Ich finde, du merkst es relativ schnell, wenn jemand Witze erzählt, weil diese Person selber im Mittelpunkt stehen möchte oder aber, weil diese Person einfach Spaß daran hat, dass wir gemeinsam lachen.
Ich fand deine Aussage sehr, sehr wichtig, wo du sagst, Sprache als sicheren Raum zu verstehen. Weil wenn du jemanden noch in Anführungszeichen auslachst oder auf seine Kosten Witze machst, um sich zu erheben in diesem Statusspiel des Lebens, dann ist das nicht unbedingt ein sicherer Raum, auf jeden Fall nicht für denjenigen, über den du Witze machst.
Absolut, genau. Und im Prinzip zeige ich, in dem Moment, ja, ich bin gerade nicht stark. Das finde ich so spannend, wenn ich manchmal so gefragt werde, oder wenn ich in eine Gruppe frage, was ist ein starkes Auftreten, was ist eine starke Kommunikation? Dann werden häufig diese Sachen gesagt wie, ja, wenn jemand so schöne, große Körpersprache hat, wenn jemand eine tiefe Stimme hat, wenn jemand Witze machen kann, eloquent ist und. Und dann denke ich immer so, ja, und gleichzeitig werden diese Techniken, und da sind es Techniken, ganz häufig auch genutzt, um eine riesengroße Unsicherheit zu überspielen. Und die Gratwanderung zwischen, ich mache das jetzt, weil ich eloquent bin, oder ich mache das, weil ich andere beschämen möchte, weil ich mich gerade nicht gut fühle und das allein nicht halten kann und es deswegen brauche, praktisch nach außen zu beschämen. Diese Gratwanderung, die ist wirklich fein. Und wenn ich es mache, weil ich mich selbst nicht gut fühle, ist es eben keine Stärke. Und das wird manchmal nicht gesehen, weil die Technik eben überzeugend wirkt. Da fehlt dann aber die innere Haltung, finde ich.
Und was gehört dazu? Ich meine, das Leben kann man ja Prinzipien treu leben. Dafür brauchst du aber klare Prinzipien, die dein System bilden. Ich bin auch ein großer Freund von Prinzipien, weil die mir auch halt und einen Raum geben, wo ich mich wohlfühle. Aber dafür müssen die richtigen Prinzipien sein, ansonsten kann man mehr schaden als nützen. Mhm. Wie sehen deine Prinzipien für eine, sagen wir, richtige Kommunikation aus?
Was meinst du genau mit Prinzipien? Meinst du das Werte oder was sind für dich?
Und zum Beispiel, ich habe bei dir jetzt mit aufgegriffen, dass du sagst, geh immer von einem guten Grund für jedes Verhalten aus. Das ist für mich so ein schönes Prinzip,
okay.
Ja, womit ich sehr gut anfangen kann und arbeiten kann. Vor allem, wenn ich weiß, das wird jetzt herausfordernd sein.
Mhm.
Und ich glaube, du unterscheidest jetzt zwischen den Auftritten in einem sicheren Umfeld und es gibt ein Umfeld, wo es von vornherein, du weißt, es wird sehr herausfordernd sein in der Kommunikation. Und das ist das, was viele Menschen besonders bewegt. Wie gehe ich mit den herausfordernden Situationen in der Kommunikation um?
Ich glaube, ohne jetzt zu den Techniken zu gehen, wirklich nur so vom Prinzip, würde ich sagen, wenn wir eine Baustelle haben, und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat keine, ja? Wir alle haben welche, aber wenn du merkst, dass es deine Baustelle ist, belass sie doch bei dir. Mhm. Mach sie doch nicht zu der Baustelle des anderen. Und das, finde ich, machen wir ganz häufig. Also allein schon, wenn ich manchmal sehe, wie in den sozialen Medien miteinander geredet wird, ja, so Kommentare dann unter so ein Video oder so ein Posting, was vielleicht irgendwelchen Leuten nicht gefällt, ja. Also, wie da um sich gehauen wird, wie verbal andere beschämt wird und um sie bewusst runter zu stapeln im, oder ne, tiefer zu stapeln im Status. Und da denke ich dann so, wow, was ist denn da los in dieser Person, dass sie das gerade so bewegt? Und da wäre eben eine Technik, die Situation anzusprechen. Also zum Beispiel bin ich in einem privaten Umfeld dann manchmal hier in Spanien, ich habe eine riesengroße Familie und manchmal ist es mir zu viel. Ja, manchmal, wenn irgendwie alle, also nicht alle, wenn wir im kleinen Kreis zusammen sind, sind das irgendwie 20, 30 Leute. Ja, und es ist mir manchmal zu viel als Introvertierte. Und wenn ich merke, oh, ich komme so an den Rand meines Stresstoleranzfensters, dann sage ich halt genau das und sage, ich merke, ich komme an den Rand meines Stresstoleranzfensters. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Ist nichts gegen euch, ist meins. So, dass ich das klar anspreche, dass es meins ist oder dass ich heute einen schlechten Tag habe oder, dass ich gerade Schwierigkeiten habe, diese Unsicherheit in mir zu halten oder dass ich merke, dass ich am liebsten Witze machen möchte auf Kosten anderer oder, wenn es mir passiert ist, sagen, das habe ich gerade aus Unsicherheit gemacht und es tut mir leid. War witzig, ja, es war witzig, ich weiß. Ich wollte den Witz auch nicht liegen lassen und gleichzeitig habe ich eventuell damit so ein bisschen den sicheren Raum gefährdet. Also verstehst du, ich sorge halt dafür, oder sag dafür, ich achte darauf, so würde ich sagen, dass ich die Situation anspreche und dass ich die Baustelle bei mir belasse. Es ist meine. Das bedarf natürlich dann wirklich viel, ja, Brainstorming, um jetzt mal Englisch zu sagen, also zu reden, einfach ganz viel Nachdenken, Vordenken. Denn ich habe so häufig, wenn ich Trainings gebe, dass die Leute sagen, ja, mit mir ist alles in Ordnung, aber der Müller, die Frau Meier, die sind das ja. Und wenn die so sind, kann ich nichts dafür. Wenn die nicht wären, wäre das Leben schön so ungefähr. Und ich meine, im Prinzip, eigentlich glaube ich, wissen wir das fast alle, zumindest unbewusst, es liegt ja ganz häufig an uns. Warum gehe ich damit in Resonanz? Warum triggert mich das? Das ist meins und das kann ich mir anschauen. Und ein letzter Gedanke noch, das finde ich ganz spannend, weil dann ganz häufig kommt, jetzt soll alles mein Problem sein, oder? Sei ich freudig über alles, was deine Baustelle ist. Denn daran kannst du arbeiten. Du kannst aber nicht an den Baustellen von anderen arbeiten. Also man kann dann irgendwie weggehen oder was sag ich, ne? Aber die anderen Baustellen, da bist du dann dem ausgeliefert, gerade wenn du Kind bist. Aber wenn es deine Baustelle ist, das ermächtigt dich, etwas zu tun.
Ja, absolut. Ich meine, ich bin ein großer Fan des Stoiker. Deswegen kann ich damit sehr, sehr gut umgehen, dass ich bei mir bleibe, in meine Zone des Einflusses, weil das ist da tatsächlich, wo ich etwas noch bewirken kann und meine Selbstermächtigung sozusagen entfalten. Vielleicht kurz zurückkommend zu deiner Aussage der Familie gegenüber. Ich mag ja diese Dreiklänge und bei dir habe ich auch für solche Botschaften einen Dreiklang wahrgenommen. Es wird zuerst das Bedürfnis der anderen anerkannt. Dann wird die eigene Entscheidung klar benannt. Und dann gibt es kein Rechtfertigen, aber Respekt vor der Wirkung. Und so wie du zum Beispiel jetzt eine schwierige Botschaft der Familie gegenüber kommuniziert hast, das fand ich einfach sehr zielführend. Das ist das, was ich für mich mitgenommen habe. Ich weiß, dass es dir wichtig ist. Ja, ich merke aber, dass es mir gerade eben nicht passt und ich schätze das, aber ich möchte einfach das heute nicht gestalten oder nicht mitmachen. Hm. Und dieser Dreiklang war für mich so klar und so greifbar, dass ich das sehr wertvoll fand.
Hm. Tatsächlich, diese Dreiklänge, die helfen so vielen Menschen, wenn wir zum Beispiel eben in so Trainings eben von der Ich nehme wahr, ne, die Wahrnehmung, die Wirkung, mein Wunsch, die drei Ws. Ja, und gleichzeitig darf damit gespielt werden. Warum? Sobald ich auch nur ansatzweise merke, dass jemand bewusst so einen W-W-W-Dreiklang macht, ohne es zu fühlen, bin ich als traumatisierte Person, bin ich raus. Merke ich sofort, gibt mir keinen sicheren Raum. Und da hake ich eben bei so vielen oder bei einigen Kommunikationstechniken, die großartig sind, füllt sie mit Ehrlichkeit. Füllt sie mit, ich meine es wirklich so und ich spreche drauf los und wenn das den Dreiklang trifft und ne, wenn ich alle so abhole, und da hast du recht, das habe ich schon als Haltung im Hinterkopf, nicht die Reihenfolge, aber ich sage dann schon so, ich spreche über mich, es ist meins, verstehe dich, das ist ohne Erklärung, das ist das, was ich machen möchte. Ich bin eben mittlerweile wirklich sehr, sehr vorsichtig, auch wenn ich so eine Gesprächstechnik, so Verhandlungstechnik mit Touch, Turn, Talk auch habe, wo wir eventuell später noch drauf eingehen. Mhm. Das ist ein Dreiklang und gleichzeitig ist die Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig. Deswegen packe ich die innere Haltung über die Technik, denn ansonsten verlieren wir den Kontakt in dem Gespräch mit Menschen, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie traumatisiert sind.
Isabel, aber vielleicht kannst du noch ein paar Beispiele nennen, damit es für jemanden, der uns jetzt zuhört, auch greifbar wird, einfach wie man in so einer schwierigen Situation kommunizieren kann.
Also das eine, was du schon angesprochen hast, oder ganz einfach runtergebrochen, ist es, ich gebe einen sicheren Raum. Natürlich kann ich nur Vermutungen anstellen, weil ich nicht weiß, was für dich zum Beispiel dann eben sicher ist. Und ne, wenn ich denke, das ist für mich sicher, muss es das für dich noch lange nicht sein. Aber, und da breche ich es eben runter, was kann Sicherheit geben? Erstens, ich gehe eben von dem guten Grund aus, den du schon angesprochen hast. Mhm. Wenn ich halt sage, das wird einen guten Grund haben. So selbst wenn ich also angeschrien werde und der Speichel schon fast in meinem Gesicht landet, ja, und riesen Aggression, dann gehe ich davon aus, das wird einen guten Grund haben. Ich sage nicht, ich heiße es willkommen. Ich sage nicht, das ist was Schönes. Nur wenn ich dann mich über die andere Person stelle und sage, in dem Tonfall nicht, ey, was hast du in der Kinderstube gelernt, ich den anderen also beschäme, dann eskaliert das Ganze. Also natürlich setze ich Grenzen, natürlich lasse ich so nicht mit mir reden und gleichzeitig ist das eben ein wichtiger Schritt und das ist eben so ein bisschen die Reihenfolge spielte eine Rolle. Ich setze nicht sofort die Grenze, sondern im ersten Schritt gehe ich davon aus, dass das, was ich da gerade sehe und erlebe an einem sehr anderen Verhalten, das kann auch komplette Sprachlosigkeit sein, das kann komplettes Nichtfähigkeit sein, über Gefühle zu reden, es kann so viel sein, ne? Gehe ich davon aus, dass es einen guten Grund hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da scheitern schon ganz viele, die dann so sagen, nein, wenn sie den kennen würden, der ist immer so. Ja, und selbst wenn er immer so ist, was ich glaube, wenn sie mir das sagen, dann wird es einen guten Grund haben. Den kann ich nicht herab.
Du sagst ja auch, man sollte das blöde Verhalten nicht mit dem Menschen blöd assoziieren. Das ist nicht unbedingt jemand blöd, wenn er sich blöd verhält. Da gibt es auch immer wieder tief liegende Gründe in der Kindheit, warum er sich jetzt getriggert fühlt. Das wissen wir alles nicht.
Genau. Ne? Ich habe mich ganz häufig blöd verhalten, zum Beispiel eben, als ich angefangen habe zu lernen. Aber ich meine, ich kann es leider nicht so weit von mir wegweisen. Früher als Kind habe ich mal, ich habe es auch noch vor ein paar Jahren manchmal gemacht. Ich fühlte mich unsicher. Ich habe nicht gut kommuniziert und ich habe mich blöd verhalten. Und dann kann ich eben hingehen, kann sagen, es tut mir furchtbar leid, das war meins und so weiter. Ne? Aber ja, es ist so herausfordernd und ich würde es so schade finden, wenn man mich dafür komplett verurteilt. Also ein kleines Beispiel dafür und dann komme ich gleich wieder zurück zu den Techniken. Ich hatte einmal eine Freundin, eine Bekanntin hier bei mir in Sevilla, die hat mich besucht und sie ist homosexuell. Und ich glaube, das ist jetzt noch der richtige Term. Seitdem sie da war, überlege ich bei jedem Wort, was ich sagen darf. Sie ist sehr in der Gendersprache, was ich großartig finde. Bei ihr klingt das sehr natürlich, ich nicht. Ich sage dann Damen und Herren und mir ist bewusst in dem Moment leider, dass ich diejenigen jetzt nicht direkt anspreche. Möchte jemand so angesprochen werden, kann ich das, mache ich. Ich habe es so noch nicht in meiner Sprache drin. Ich bin da noch am Hadern. Und es ist bewusst ein Noch. Und dann kam aber so eine Unterstellung von, also dir sind andere Menschen aber auch gar nicht wichtig. Ne? Es ist dir völlig egal, wie sich jemand fühlt, wenn du mit dem redest. Also da habe ich aber erst einmal geschluckt, wo ich so dachte, du nimmst gerade mein Verhalten und stülpst es über mich als Mensch. Ich hadere als Wortakrobatin, hadere ich, also Wortakrobatin deswegen, weil ich einfach Worte liebe und weil ich Sprache liebe, implizierst du, dass mir Menschen egal sind, nur weil ich noch mit der Gendersprache hadere und es noch nicht die perfekte Lösung finde und meine noch nicht gefunden habe. Ja, abgesehen davon, dass ich immer alles doppelt ausspreche. Und das finde ich, also das hat mich schon sehr verletzt, muss ich sagen.
Isabel, aber ist das nicht so, dass wir tendenziell sehr, sehr schnell in der Verurteilung und in der Bewertung sind, auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation? Das fällt mir total auf, dass man sofort ein Urteil, ein Bild, eine Vorstellung von dem anderen Menschen hat. Und das ist das, was auch dir gerade eben passiert ist auf der anderen Seite. Ja.
Absolut. Und ich glaube eben, dass es ganz, ganz häufig, um nicht immer zu sagen, ganz, ganz häufig eben an einer eigenen Unsicherheit liegt. Denn wenn ich mich sicher fühle, wenn ich mich wohlfühle mit etwas, wofür ich mich entscheide, dann brauche ich andere Menschen nicht zu beschämen. Dann brauche ich nicht so eine Wut und so ein Riesenurteil und das den Menschen zu beschämen, das brauche ich gar nicht rausholen. Ich kann einfach sagen, das gefällt mir nicht. Mache ich anders. So, verstehst du, da kann ich relativ ruhig sein. Mhm. Wenn da also so viele Gefühle drin sind und auch da kann ich jetzt wieder von einer anderen Brille gucken und sagen, es wird einen guten Grund haben, dass sie vielleicht so häufig beschämt wurde und dass sie gerade den Sinn praktisch in endlich werde ich gesehen in der Gendersprache sieht. Und ich persönlich sehe zu oder versuche, achte darauf, dass ich jeden Menschen sehe, egal wer, egal wie, egal was. Und das wird mir normalerweise zurückgespiegelt. Deswegen verletzt mich dann so ein Urteil, was aber auch wieder mit mir zu tun hat. Insofern, wenn jeder seine Baustelle bei sich lässt, wäre schon schön. Aber ja, wir sind da eben manchmal, wenn wir mit uns nicht im Reinen sind, sind wir da drin. Deswegen fällt uns auch das mit dem guten Grund eben so schwer. Aber wir sagen, nein, da nicht. Denn wenn es keinen guten oder wenn es einen guten Grund gibt, dann werde ich auf mich zurückgeworfen. Dann kann ich ja überlegen, okay, was ist denn mit mir los? Aber das ist ja so anstrengend. Und das Leben ist so voll. Unser Leben ist so schnell. Ja. Also insofern der gute Grund. Dann der zweite ganz wichtige ist ernst nehmen. Dass ich ernst nehme oder davon ausgehe, ne, dass es einen ernsten Grund hat und dass ich es ernst nehme, was ich da gerade sehe. Ist also jemand wütend in dem Moment, als sie mich zum Beispiel dann eben so dann nehme ich das ernst, dass sie da sehr, sehr wütend ist, auch wenn es mich sehr verletzt hat. Ich weise sie nicht sofort zurecht und habe, ich weiß nicht, ob ich es so perfekt in der Situation gemacht habe. Wie gesagt, passiert mir leider auch immer mal wieder, weil da viele Unsicherheiten sind, was mir bewusst ist. Und dann gilt es eben, klar ernst zu nehmen, okay, für sie ist das ein Riesenthema und das kann ich nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass es für sie ein Thema ist. Ich kann ihre Situation nicht nachvollziehen, weil ich nicht homosexuell bin. Weil ich nicht ausgegrenzt wurde, weil ganz vieles eben mir nicht passiert ist. Genauso wenig, wie ich Rassismus oder sowas verstehen kann. Weil ich kann nur sagen, ja, aber ich bin auch Spanierin, habe in Deutschland gelebt, das ist ja nicht dasselbe. Ja, also insofern, ich kann es nicht nachvollziehen, ne, weil ich es nicht erlebt habe, aber ich kann so viel Wertschätzung und Sicherheit wie möglich reingeben. Insofern, das kann ich ernst nehmen, dass sie da wahrscheinlich ganz viel erlebt hat, was echt traurig ist und dass das gerade ihr als Rettung erscheint, dass sie hofft, dass sie mehr ein netteres Miteinander bekommen, wenn die Gendersprache gesprochen wird. Ich persönlich weiß nicht, ob das nur über die Sprache geht, wenn wir die verändern. Ich glaube, es ist eben auch sehr stark die Haltung. Und dadurch, dass sie so überfordert war, hat sie alles in einen Pott geworfen und mich dann in dem Moment angegriffen.
Ich glaube, du sagst in dem Kontext, bezeuge den Schmerz anderer, relativiere den nicht. Ja? Und das ist genau. Eine sehr wichtige Botschaft. Ja?
Mm, genau. Ja.
Und
also, dass ich dir bezeugen, dass ich sage, ich sehe das, ich nehme es wahr. Ne? Und ich muss jetzt auch nicht so eine gestellte Sprache nehmen. Ich habe jetzt gerade letztens mit einer Bekannten unterhalten, die meinte, oh Gott, ich habe dein Hörbuch gehört. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist so kompliziert. Ich muss so viel machen. Nein, du musst erstmal gar nichts. Es geht so um Neugierde wecken. Es geht um erstmal zu gucken, kriege ich vielleicht eine andere innere Haltung hin? Und wenn die innere Haltung ist, ich gebe der anderen Person Sicherheit, egal was ich da sehe und erlebe, das ist ja schon mal was ganz Großes. Und das Bezeugen gehört eben mit dazu. Und wir sind manchmal sehr schnell im Retten. Und das erlebe ich halt eher so teilweise auch bei mir, also auch bei Frauen, aber eben auch bei Männern, die sofort, oho, du fühlst dich nicht wohl. Komm, wir machen, keine Ahnung, ich helfe dir, ich baue das auf oder ich werde mit dir schlank oder was auch immer die Baustelle ist. Und dieses schnelle Retten ist eben häufig schwierig. Oder so schnell denken, du musst dir einfach verzeihen. Ah, mach das mal ganz schnell. Das ist manchmal ein sehr esoterischer Druck, der aufgebaut wird. Ich liebe Spiritualität und Esoterik. Doch der Druck, der teilweise aufgebaut wird, das Universum, bla bla bla. Ja, finde ich spannend, wirklich, wirklich spannend. Auch wenn ich es jetzt in so eine niedliche Sprache gemacht habe. Ich mag es nicht, wenn Druck aufgebaut wird. Ich mag es nicht, wenn mir als ersten Schritt gesagt wird, jetzt vergib doch endlich mal. Du kannst nur heilen, wenn du vergibst. Wo ich denke, kannst du erst einmal meinen Schmerz bezeugen. Das ist wieder die Reihenfolge, die ist bei der traumasensiblen Sprache ganz wichtig. Weil sogar manche Leute mir auch gesagt haben, von wegen, naja, es sind Dinge drin, die wir wissen. Ja, ja, klar sind da Dinge drin, die wir wissen. Gott sei Dank ist unsere normale Sprache. Es geht hier mit Beispielen, das zu erklären und die Reihenfolge. Und das mit dem Vergeben ist bestimmt ein ganz wichtiger Punkt. Bin ich absolut auch dafür. Nur nicht als erster Schritt. Und nicht, wenn ich Druck aufbaue und nicht, wenn ich noch emotional noch mehr Druck aufbaue, kannst nur gesund werden, wenn du endlich vergibst. Das finde ich eine sehr heftige Aussage. Das ist schon fast missbräuchlich.
Was mir auch bei dir gut geholfen hat, nochmal diese Botschaft zu verstehen, kein Coaching ohne Auftrag. Und das ist das, ich meine, ich bin Berater. Das ist, ich muss auch gestehen, ich bin automatisch in einer Lösungsfindung permanent für alles. Und das ist ehrlich gesagt auch manchmal übergriffig, ja, weil man selten in den Mokassinen des anderen das Leben gelaufen ist, um die gut gemeinte Ratschläge, und deswegen ist die deutsche Sprache so cool, weil ein Ratschlag ist auch ein Schlag, zu geben. Ja.
Absolut. Und mir passiert das genauso wie dir. Also einerseits, weil ich Coach bin, und da sehr aufpassen darf, dass ich nicht beruflich und privat vermische. Denn ich bin dann schon so im Modus drin, so im Lösungsfinden-Modus. Wenn dann irgendjemand kommt und dann erzählt, wie sie sich zum 5., 6., 7. Mal von ihrem Lebenspartner getrennt hat und schon wieder das erlebt, wo ich so denke, ey, also, ja, so, da wäre ich sehr schnell im Lösungsmodus und dann denke ich so, ja, aber sie ist da nicht. Sie ist dort noch nicht. Und ich kann für mich entscheiden, möchte ich mir das anhören, ja oder nein? Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich ärgere über eine Situation, über einen Menschen, habe ich keine Grenze gesetzt. Das ist wieder in meinem Spielbereich. Denn wenn ich das nicht hören will, dann kann ich sagen, ein 6. Mal nicht. Ich hab dich lieb, ich hab dich toll, da können wir gern wieder gucken, natürlich die andere Person abholen, meins ansprechen, Situation ansprechen und dann klar sagen, was ich haben möchte. Ich möchte nicht ein 6. Mal darüber hören und dich dadurch begleiten, damit du ein 7. Mal wieder zu ihm gehst. Das möchte ich nicht tun, zum Beispiel. Es überfordert mich, wie auch immer. Es gilt, Grenzen zu setzen, Konsequenzen anzukündigen und die dann auch wirklich zu machen und die auch wirklich zu leben. Und das mache ich manchmal nicht. Eine Sekunde. Das mache ich manchmal nicht. Da ist die Stimme wieder. Und deswegen ärgere ich mich. Und das finde ich so spannend, als ich das erkannt habe und gemerkt habe, ja, Ich ärgere mich, weil ich mich nicht getraut habe, meine Baustelle eine Grenze zu setzen. Ja, insofern ist es ganz stark auch bei mir und das passiert mir auch eben im Privatleben. Ja, du wolltest was fragen.
Nee, das
weil ich habe, genau, weil ich habe nämlich ein kleines noch, eine kleine Geschichte, die gar nicht so klein ist. Also alle, die schon mal in Spanien waren, die wissen, dass Tiere hier anders behandelt werden teilweise. Die werden hier teilweise absolut so geknuddelt und es ist also für meinen Onkel zum Beispiel das Beste überhaupt. Er ist ein Tierliebhaber vorm Herrn. Hat aber keinen blassen Schimmer von Tieren. Wirklich keinen blassen Schimmer und nicht wirklich, was gesund ist für die Tiere. Also der geht mit fünf, mit so einem ungesunden Billigpackung mit Leckerlis, mit so einem Stangen und sowas alles, geht da in den Park, wird von jedem Hund angesprungen, dann eben manchmal auch gebissen. Also, ne, weil die so schnell das haben wollen und weil die sich untereinander dann keifen, wenn 20 Hunde seine Leckerlis haben wollen. Aber er denkt, ach, so bloß Freude und die wollen doch und die müssen doch was haben von mir. So, er meint das wirklich liebevoll. Und dann, wenn er mir zum 10. Mal zeigt, dass er eben einen Zahn aus Versehen seinen Finger erwischt hat, denke ich so, oh, ich würde so gern ihm jetzt mal Hundesprache erklären. Und ich würde so gern, oder auch den ganzen Menschen im Park, die halt dann die Enten mit Brot füttern, ich würde ihnen das so gern erklären, dass es keine gute Idee ist. Und gleichzeitig, ich habe keinen Auftrag. Ich habe von ihm keinen Auftrag bekommen. Er weiß, dass ich mich mit Hunden auskenne. Und wenn er mich nicht fragt, habe ich keinen Auftrag. Und es gilt es einfach zu halten.
Ich glaube, wir haben weder Coaching noch vor allem Erziehungsauftrag. Und ich beobachte häufig, dass die Menschen versuchen, die erwachsenen Menschen zu erziehen. Und das ist keine gute Idee. Und da muss man einfach sich selbst reflektieren. Was ich bei dir auch sehr, sehr gut fand, und du bringst immer wieder das Thema der Ich-Botschaft. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gehört. Wir sollten in einer Ich-Botschaft-Sprache agieren und artikulieren. Warum wird das vergessen, falsch gemacht? Wie macht man das richtig? Worauf kommt es an, Isabel?
Ich glaube, dass da manchmal die Technik gesagt wird. Und bei der Technik wird gesagt, sag ich Botschaften, mach ein Ich. Nur es geht eher um die Haltung. Und mit der Haltung meine ich, es geht mehr um eine Selbstoffenbarung. Ich zeige mich. Ich zeige mich mit zum Beispiel, oh, ich bin am Rand des Stresstoleranzfensters. Ich zeige mich mit, oh, ich finde das manchmal herausfordernd, oder zum Beispiel kann ich eben meinen kleinen Hund Pablo nicht bei meinem Onkel lassen, weil der selbst nach einem Tag fast 2 Kilo schwerer rauskommt. Jetzt könnte man sagen, ja mein Gott, beim 40-Kilo-Hund, mein Hund wiegt nur 9 Kilo. Das ist wirklich, der hat so eine Plauze, weil jedes Mal, wenn mein Hund ihn anguckt, mein Onkel, dann sagt mein Onkel, hast du Hunger, du armes Haschall? Und dann gibt er ihm was zu essen. Insofern, es hat dann eben schon auch diese unbequemen Konsequenzen und dann kann ich eben in der Selbstoffenbarung sagen, ich würde ihn so gern bei dir lassen. Ich würde das so gern machen. Und ich weiß, dass ihr beide euch liebt. Ne? Also Pablo, mein Hund, liebt ihn auch neben dem Essen, weil mein Onkel ist großartig, ist einer der großartigsten Menschen, die ich kenne. Und gleichzeitig kann ich nämlich sagen, ich kann ihn nicht bei dir lassen, weil das für meinen Hund nicht gesund ist. Aber ohne ihn anzugreifen, das ist denn, ich habe es ganz häufig angesprochen, ich habe es ganz häufig probiert und da habe ich meine Grenze gezogen. Konsequenz ist, mein Hund bleibt dort nicht mehr. Und dass ich das anspreche, dass ich es auch anspreche, dass ich toll finde, wie er sich um Tiere kümmert. Er rettet dann die Tauben von der Straße, peppelt die bei sich auf, die kacken sein ganzes Wohnzimmer voll, aber er hat die Ente gerettet oder diese Taube gerettet. Das finde ich total entzückend. Das ist ein absoluter Tiermensch, ohne teilweise wirklich Ahnung von Tieren zu haben, zumindest nicht von Hunden. Ja, ich finde halt, Ich-Botschaft bedeutet, ich offenbare, was ich gerade denke. Und wenn ich zum Beispiel sage, Onkel, das macht man anders, bin ich nicht in der Ich-Botschaft. Onkel, du bist zurechtgebissen worden, nicht in der Ich-Botschaft. Ich-Botschaft ist aber nicht, ich denke, du solltest mal was über Hundeerziehung lernen. Auch keine Ich-Botschaft. Da ist zwar ein Ich drin, ist aber keine Ich-Botschaft. Denn Ich-Botschaft bedeutet, dass ich mich offenbare mit dem, was bei mir ist, mit meinen Gefühlen. Und da darf ich erstmal mit mir schwanger gehen und sagen, was stört mich denn daran? Was stört mich an dieser Situation eventuell, ne? Dass er die Hunde füttert oder. Und dann kann ich gucken, was ist in meinem Einsatzbereich, in meinem Wirkungsbereich? Und dann gucke ich, dass ich dort dann eben Grenzen ziehe und gleichzeitig auch meinen Onkel nicht verurteile. Nochmal, er ist einer der großartigsten Menschen, bei dem ich mich sehr, sehr wohl fühle und die mir einen sicheren Raum geben, ganz egal, wie schrecklich es mir gerade ging, auch in der Traumaaufarbeitung. Aber er mein sicherer Raum.
Ich glaube, ein weiterer Aspekt, der mir immer wieder in der Kommunikation auffällt, wo ich sehr versuche, selbst sehr sensibel zu sein, das Thema der Generalisierungen. Immer, nie und so weiter. Und fällt dir das auch auf?
Ich glaube, tatsächlich, es kommt sehr viel aus Unsicherheit. Denn häufig steckt dann ja nichts dahinter. Insofern bleibe ich eben nicht bei meiner Baustelle, sondern ich merke, das fühlt sich schrecklich an. Und wie schrecklich wäre das, wenn sich es für mich schon schrecklich anfühlt, wenn ich realisieren würde, das ist meine eigene Baustelle, das habe ich mir selber eingebrockt. Also ist es manchmal einfacher. Es läuft natürlich unbewusst. Ich glaube nicht, dass die Leute da sitzen und sagen, selber spüren, doof, ich gebe es dem Georgi. Sorry, ich wollte nur mal ganz kurz gucken. Georgi, verstehst du, das ist einfach nicht bewusst, aber es ist eben unbewusst. Es ist unbewusst, dass wir merken, boah, das ist kaum auszuhalten. Bitte, 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 ist da bitte im Umfeld irgendjemand, der verantwortlich, die verantwortlich ist. Und dann ist es eben einfacher, das rauszuhauen. So, und da, wenn ich aber nicht wirklich was habe, wenn ich nur so ein diffuses Gefühl habe, das fühlt sich gerade nicht gut an. Georgi ist bestimmt schuld. Ich weiß noch nicht wie. Dann muss ich ja was zur Pauschalisierung greifen. Ich muss ja sagen, immer. Ja, also bei dir, das ist einfach immer. Du nie sprichst du irgendwie ansatzweise so mit deinen Podcast-Gästen, dass du sie siehst. Wirklich, das ist einfaches unterirdisch. Das ist jetzt alles schön pauschal, es sind schön Regalüberschriften, die aber nicht schön sind. Und du kannst nichts damit anfangen, weil du gar nicht wirklich weißt, was genau meinst du jetzt. Und da übrigens bei solchen Pauschalangriffen, da hilft unfassbar, helfen die Konkretisierungsfragen. Konkretisierungsfragen bedeutet, dass du nicht auf die Beleidigung eingehst, die ich in dem Moment mache. Ne? Nie gehst du auf deine Gäste ein, immer bist du egoistisch. Du gehst nicht darauf ein, sondern du guckst, was steckt da als an Sachbotschaft vielleicht drin? Worum könnte es hier gehen, damit ich es ernst nehmen kann? Und dann fange ich eben und sage, zum Beispiel, nenn mir konkret ein Beispiel. Ich nehme das Wort genau oder konkret, packe es da rein und die Magie entfaltet sich, wenn wir nicht kreativ sind. Die Magie entfaltet sich, wenn ich nicht denke, verstehst du, ich will das verstehen, du greifst mich gerade an, was konkret, nimm mir ein Beispiel. Nein, nur die Frage, nenn mir bitte konkret ein Beispiel. Das machst du immer, da sind zigtausend Beispiele, was soll ich jetzt machen, dein ganzes Leben dir erklären? Und jetzt nochmal kommt die Magie, indem du nichts hinzufügst, sondern die Frage wiederholst wie eine kaputte Schallplatte. Ja, du kannst dadurch ganz freundlich bleiben, nicht angriffig, auch wenn du gerade selber angegriffen worden bist oder noch immer angegriffen wirst und sagst, ne, nenn mir bitte konkret ein Beispiel. Und beim dritten Mal, wenn ich die Frage wiederhole, weil häufig bleiben die in diesem Pauschalen, denn in dem Moment, wo du fragst, merken sie ja, fuck, ich hab gar kein Argument. Ich hab nur das Pauschale, ich hab nur das Großgezeichnete, ich hab das gar nicht. Und bis sie das bereit sind zuzugeben, das ist ja schon herausfordernd. Ne? Also insofern werden die weiterhin versuchen, ist immer so, sag mal, schnallst du das nicht und so weiter. Sie bleiben in diesen Pauschalen, weil ihnen noch nichts anderes einfällt. Insofern beim dritten Mal sage ich dann, ich möchte es wirklich gern verstehen, ne, oder irgendwas Ähnliches und wiederhole die Frage. Ohne Erklärung, ohne irgendwas. Und dadurch haue ich wirklich, als ob ich immer wieder in dieselben Kerbe haue, um einen Ast abzuhauen. Dann irgendwann können die nicht mehr. Spätestens nach dem, meistens am dritten, vierten Mal, manchmal aber erst nach dem siebten Mal, es gilt es siebenmal zu wiederholen, kommt dann irgendwann, ja, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach unwohl gefühlt. Okay, so, das kann ich wieder ernst nehmen. Und dann kann ich halt sagen, okay, wo hast du dich unwohl gefühlt? Und was konkret habe ich damit zu tun? Dann wechsle ich die Konkretisierungsfrage. Ich stelle aber dieselbe Frage so lange, bis ich eine Antwort bekommen habe. Da brauche ich auch nicht aggressiv sein, da brauche ich nicht böse sein. Ich stelle diese Frage und ich gehe eben nicht auf die Beleidigung irgendwas ein. Und dann komme ich da relativ schnell wieder raus. Und wenn du das häufiger hast mit Menschen, die schnell in diese Pauschalisierung kommen, dann machen die das nicht mehr so häufig, weil sie ja wissen, was du dann machst.
Und vielleicht dann bei dem Thema, wo man vielleicht 12-mal gefragt hat, gibt es irgendwann eine Grenze zwischen der traumsensiblen Kommunikation und dem Klartext?
Also bevor ich 12-mal frage, da würde ich tatsächlich irgendwann vorher nochmal die Ich-Botschaft machen und sagen, okay, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das noch nicht so richtige Moment, jetzt darüber zu sprechen. Ich möchte dir einmal sagen, warum es mir so wichtig ist. Ich möchte gern verstehen, was dich gerade bewegt und beschäftigt. Ich möchte es wirklich gern verstehen. Kannst du mir bitte, du möchtest mir sehr helfen, ein konkretes Beispiel nehmen. Also ich greife die Person ja nicht an, sondern kann ich immer so Ich-Botschaften, Selbstoffenbarung mit reinnehmen. Wenn es jemand auf der Straße ist, da bin ich ganz ehrlich, da mache ich gar keine Konkretisierungsfragen. Wenn es jemand ist, der so in so einem äußeren Bereich an Unwichtigkeit ist, vielleicht ein oder zwei, und wenn das sehr wichtige Personen sind, dann ziehe ich das durch und dann kann ich auch in die Selbstoffenbarung reingehen und dann nehme ich diese Zeit und diesen Kraftaufwand, denn das gilt es ja zu halten, ich werde gerade angegriffen, bleibe ruhig, stelle Konkretisierungsfragen und stelle mich diesem Gespräch, weil ich möchte, dass wir noch enger zusammenkommen und das ist meistens das Ziel und auch der Erfolg, den wir dann bekommen, wenn wir das durchziehen, dass wir näher zusammengerückt sind. Das mache ich bei Leuten, die mir sehr nahe stehen. Aber bei manchen, wenn ich merke, ich kriege keine Antwort, dann breche ich irgendwann ab. Dann breche ich dieses Gespräch ab. Und bei manchen, die unwichtig sind, fange ich auch an zu ghosten dann. Dann sage ich nochmal eine Grenze, beantworte mir die Frage. Ansonsten ergibt dieses Gespräch für mich keinen Sinn und dann werde ich es abbrechen. Ne? Also Grenze angekündigt, Konsequenz angekündigt und dann eben auch durchziehen.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Du hast den Begriff Stresstoleranzfenster, glaube ich, schon 2-3 Mal genutzt. Du sagst, außerhalb des Stresstoleranzfensters geht es dem Nervensystem ums nackte Überleben.
Mhm.
Kannst du das Konzept des Stresstoleranzfensters erklären und vielleicht auch, wie man dieses Fenster vergrößert?
Also wir haben, wenn wir in einem glücklichen Umfeld geboren werden, haben wir ein großes Stresstoleranzfenster. Menschen, die früh, so wie ich eben, in einem nicht sicheren Umfeld geboren werden und früh traumatisiert werden, die haben ein sehr, sehr enges Stresstoleranzfenster. Das bedeutet, man fliegt halt ständig raus und ist dann sehr, sehr, sehr gestresst. Dieses Stresstoleranzfenster, das ist nach Daniel Siegel, der auch zahlreiche Bücher darüber geschrieben hat. Und ganz einfach erklärt, auch wenn von Fenster immer gesprochen wird, ich finde das ein bisschen verwirrend, weil es ja 4 Seiten hat, nehme ich eher das Bild vom Fluss, was ich bei Verena König gelernt habe, die Trauma-Expertin ist. Und sie spricht dann so von so einem Fluss und in der Mitte, in diesem Fluss, da ist alles fein. Da können wir schwimmen, da können wir planschen, können wir Spaß haben jetzt im Sommer. Ist großartig, ja. Und wenn ich aber an das Ufer komme, sind dort die Strudel. Ja, natürlich nicht normalerweise bei einem echten Fluss, sondern bei diesem Stresstoleranzfenster. Am Rand sind die Strudel. Wenn ich also zu nah an den Rand komme, dann übernimmt das Nervensystem. Was bedeutet das an den Rand? Bedeutet praktisch, dass ich in die Übererregung komme, dass ich zu häufig runtergeschluckt habe, dass ich sage, Mensch, Georgi, das gefällt mir so nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, aber nicht wirklich eine Konsequenz auch dann angekündigt und durchgezogen habe, dann bin ich irgendwann so gestresst, dass ich bewusst, mein logischer Verstand, keinen Einfluss mehr hat. Der wird abgeschaltet. Der ist nicht mehr vorhanden. Also er ist natürlich noch vorhanden, aber der ist erstmal, hat er keine Daseinsberechtigung.
Im Überlebensmodus,
ne?
Genau. Darf man nicht zu viel denken.
Ja, ganz klar, genau so. Und insofern ist es dann so, dass dann eben die Urinstinkte, meine Überlebensinstinkte, die ich vielleicht schon als Kind gebildet habe, dass die übernehmen. Das Nervensystem übernimmt autonom, selbstständig. Und dann habe ich da keinen Einfluss mehr drauf. Das sind die Situationen, wie Leute hinterher sagen, Mensch, jetzt habe ich das doch gelernt in diesem einen Kurs. Oder ich habe es doch in der Podcast-Folge gehört von dem Georgi. Also wieso habe ich es jetzt nicht angewendet? Ja, weil du zu spät reagiert hast, ohne Vorwurf. Aber zu spät, wenn ihr schon am Rand des Stresstoleranzfensters seid, zu nah am Rand seid, fliegt ihr raus. Und dann eben die Übererregung, das ist der Sympathikus, das ist dann dieses Fluchtkampfverharren, aber eben auch dieses People-Pleasing, oh, kann mir jemand helfen, wenn ich mich ganz doll anpasse, vielleicht, ja, Fawn-Response wird das genannt in der Psychologie, dann vielleicht überlebe ich dann. Wenn wir das nicht mehr durchhalten, dieses Anpassen, dieses Kämpfen und so weiter, fliegen wir praktisch unten raus in den Parasympathikus. ein bisschen Sympathikus-Aktivierung großartig, immer noch innerhalb des Flusses, ein bisschen mehr Entspannung, Parasympathikus großartig. Aber aus dem Fenster rausfliegen bedeutet, das Nervensystem hat übernommen. Ich bin in einer Überlebensstrategie, die mir eventuell gut tut, eventuell aber auch gar nicht. Nur mein Überleben sichert und vielleicht mit der aktuellen Situation gar nichts zu tun hat. Und das sind manchmal Menschen, die eben mit 60 noch Ordner an die Wand werfen oder die Wutausbrüche kriegen oder eben dann diese Bekannte von mir, die eben dann sagt, Mensch, dass Menschen dir so unwichtig sind, weil du die Gendersprache nicht benutzt, dass es dir egal ist, wie die sich fühlen. Das ist dann außerhalb des Stresstoleranzfensters. Das ist nicht mehr wirklich innerhalb. Die Aufgabe war bei mir praktisch, mein Stresstoleranzfenster wieder zu vergrößern. Und das habe ich gemacht, indem ich mit mir liebevoller geredet habe, auch darauf geachtet habe, dass andere liebevoll mit mir reden. Also, dass ich eben Grenzen gesetzt habe, Konsequenzen angekündigt habe, dass ich mir sichere Räume geschafft habe und dass ich darauf geachtet habe, ich glaube, ich komme an die Grenze und dann sofort wieder gegengewirkt habe. Ich brauche eine Pause. Ich brauche Essen. Ich habe übrigens sehr zugenommen, auch noch in der Zeit. Aber das spielte erstmal keine Rolle. Es ging darum, irgendwie mir was zu geben, damit ich drin bleibe. Und manchmal ist es Essen oder so Kindheitsessen, was uns dann irgendwie, Churros con Chocolate. Und manchmal ist es eben Spazierengehen, manchmal ist es Hundstreichen, manchmal ist es Schlafen, manchmal ist es Fernsehen gucken. Und das mache ich dann erst einmal, um drin zu bleiben oder zu meinem Onkel gehen, ja. Und dann geht's mir wieder besser und dann kann ich mich dieser Situation vielleicht wieder stellen. Wenn ich merke, nein, gehe ich wieder zurück. Also es gilt rechtzeitig darauf zu achten. Befinde ich mich innerhalb dieses Stresstoleranzfensters? Geht's mir gut? Oder bin ich schon leicht gestresst, wo ich denke, ja, mein Gott, nur die Harten kommen in den Garten? Und ich mich dann überfordere und dann fliege ich raus. Und dann erleben wir eben schwierige Gesprächssituationen mit Menschen, die häufig eben nicht mehr innerhalb des Stresstoleranzfensters sind. Also auch die Beispiele, die ich genannt habe von Social Media, dann ist ja nicht mehr innerhalb des Stresstoleranzfensters. Da ist jemand außerhalb, eine Person, hat aber vorher nicht erklärt, warum, wieso, keine Selbstoffenbarung. Man weiß überhaupt nicht, worum es da wirklich geht. Aber die Person gewinnt gerade Sicherheit, indem diese Person andere beschämt. Verständlich und gleichzeitig kein wirklich hilfreicher und lösungsorientierter Umgang miteinander.
Wie gehst du mit solchen Kommentaren um? Manchmal gehen sie sowas von unter die Gürtellinie, jetzt ohne dass man das auch annimmt. Einfach von der Art her, wo ich frage, wer hat hier jetzt das Problem? Ja.
Genau, und da gehe ich davon aus, ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich gehe davon aus, dass ich keine Chance habe, diese Person jetzt davon zu belehren oder belehren ist sowieso keine gute Idee, hast du vorhin schon gesagt, mit dem Erziehen oder zu überzeugen. Ja, aber wenn diese Person schon aus Unsicherheit als einzigen Weg gesehen hat, mich zu beschämen in dem Moment, ich gehe dann häufig gar nicht darauf ein. Ich sage gar nichts dazu. Ich provoziere auch nicht, indem ich sage, dir, deine Meinung oder na, keine Kinderstube gehabt oder nichts. Also da würde ich nichts machen. Ich antworte dann, wenn es eine wirkliche Frage ist. Ich antworte dann, wenn es ein echter Kommentar ist. Und ich antworte auf alle möglichen kritischen Äußerungen, die aber so formuliert sind, dass ich gut darauf eingehen kann. Ist es nur eine pauschale, ein Angriff aus einem riesigen Unsicherheitsspektrum? Gehe ich nicht drauf ein? Gebe ich keine Bühne mehr? Leuchte ich kein Licht hin?
Das kann ich ja gut nachvollziehen. Das ist, für mich ist es faszinierend, manchmal zu sehen, was die Menschen von sich geben, wie man sich auch vielleicht auch moralisch erhebt, weil man einfach sagt, das ist alles unwahr. Die Wahrheit habe ich jetzt für mich gepachtet und gesichert und das ist einfach nur ein Blödsinn. Und dann weiß man, es geht nicht um die Wahrheitssuche, es geht nur um eine Glaubensbekenntnis. Und mit Gläubigen kannst du schlecht diskutieren. Ja? Das ist schwierig. Ja?
Geht es, eine spannende Frage, geht es um Glauben oder geht es um Sicherheit? Denn wir finden ja Sicherheit in einem Glauben. Und wenn ich denke, dass mein Glaube der richtige ist, die Wahrheit ist, gibt mir das ja Sicherheit. Spreche ich mit Leuten, die genauso denken, dass mein Glaube Sicherheit ist, gibt mir Sicherheit. Indem wir alle anderen beschämen, die an diesen Glauben nicht glauben, gibt mir es auch wieder Sicherheit. Also ich glaube, dass das Glaube, und das ist großartig, egal welcher, dass die Leute darüber ganz viel Sicherheit geben, über diesen Verbund auch, ne, sich zusammen, gemeinsam was machen. Das ist ganz großartig. Also insofern ja, Wenn jemand in etwas ganz viel Sicherheit gewinnt, und das ist sowohl die eine Bekannte, die vielleicht zum 7. Mal zu ihrem Ex-Partner zurückgeht, weil sie Sicherheit, warum auch immer, in dieser Beziehung findet oder in dieser Person findet, also keine echte Sicherheit, aber eine scheinbare, oder aber Glaube, oder, kannst du nicht diskutieren. Bringt überhaupt rein gar nichts. Da kann ich auch einfach mich ans Meer stellen und gegen den Wind drehen. Es wird niemanden interessieren, es wird nicht wirklich ankommen, wenn das gerade die Sicherheit darstellt.
Deswegen, für mich ist es immer wieder die Frage, bei jedem ein Gespräch, was eine Diskussion zu Basis hat, die Frage aufzuwerfen, gibt es grundsätzlich Argumente, die dich von deiner Wahrheit abbringen können? Wenn jemand sagt Nein, dann weiß man, das ist eine Glaubenbekenntnis und gegen Glauben kannst du nicht antreten, mit Argumenten nicht. Ja. Und das ist der einfachste Weg von Rösling, das zu hinterfragen.
Ja. Finde ich gut. Sehr schön.
Ich kann damit sehr, sehr gut umgehen. Und manchmal macht das Spaß, darüber zu diskutieren, aber dann ist das nur für mich, um meine Argumentationswaffen zu schärfen, nicht jemanden zu überzeugen. Das sollte auch dann sein. Ja. Und ich beobachte das mit den Kommentaren auch im Social-Media-Bereich. Vor allem, wenn es anonym abgefeuert wird, dann weißt du, okay, dieser Mensch würde sich so in einem persönlichen Gespräch nie verhalten. Deswegen Trennung zwischen der Person und dem Verhalten so wichtig. Ja.
Genau, absolut. Und da ist jemand, wer weiß, was diese Person da erlebt hat. Und gleichzeitig, auch wenn wir jetzt, oder ich, ja, wir beide sehr viel dafür sprechen, ja, sieh doch die andere Person. Und die andere Person hat wahrscheinlich auch seine, ihre Vergangenheit. Trotzdem, um bei mir zu bleiben, auch wenn ich vielleicht eine heftige Vergangenheit und nicht das leichteste Leben hatte, habe ich nicht das Recht, andere zu beschämen. Es gibt einfach Grenzen. Und was ich eben ganz viel mache, ist wirklich Grenzen ziehen. Also ich, manche Bekannte, ne, kündige ich an, mache Grenzen, Konsequenzen und irgendwann, wenn die darauf nicht reagieren, dann sind die halt draußen. Ja, ich brauche keinen großen Bekanntheitskreis, brauche keine große Familie. Ich habe auch mit manchen Familienmitgliedern keinen Kontakt und damit bin ich fein. Ja, also, dass ich da wirklich auch Grenzen ziehe, dass ich manche auch mit manchen, es gibt so eine Methode, die finde ich sehr, sehr spannend, die wird bei narzisstischer Not eingesetzt. Die nennt sich Grey Rock Methode, grauer Fels. Werde so langweilig wie ein grauer Fels. Dann bist du nämlich nicht mehr spannend. Wenn jemand aus Unsicherheit, häufig auch aus Traumafolge, in die narzisstische Not rettet, dann ist diese Person wahrscheinlich schon so häufig beschämt worden im eigenen Leben, dass die denken, oh Gott, ich kann das nur aushalten, indem ich jetzt nicht noch einen Tropfen in dieses Fass, ansonsten sterbe ich. Es ist wichtig, jetzt andere zu beschämen, es ins Außen zu packen, nach außen zu projizieren. Und daher brauchen die praktisch, wenn ich dich also wie vorhin aus Spaß dich dann angreife, als Podcast-Host hier, dann brauche ich deine Emotion. Ich brauche, dass du dich aufregst, traurig wirst, wütend wirst, wie früher beim Mobbing in der Schule so, ne? Wenn ganze Gruppen eine Schülerin, einen Schüler gemobbt haben. Und ich brauche deine Argumente, denn deine Erklärung, deine Argumente füllen mein Argumentationskonto und geben mir noch mehr Möglichkeit, dich als lächerlich hinzustellen. Insofern nehme ich das weg, ich nehme die Emotionen weg und ich nehme die Argumente weg und die Erklärung weg. Also zum Beispiel, wenn ich dich angreife, immer machst du so und so und so, hättest du mit Grey Rock sagen können, sehe ich anders. Wenn ich sage zum Beispiel, oh, du hast schon wieder ein schwarzes T-Shirt an, hast du schon in den letzten Podcast-Folgen gehabt, kannst du Grey Rock sagen, stimmt. Hast du ja, ist ja nicht schlimm, kann man ja sagen. Verstehst du so? Also keine Plattform mehr und dann wird man langweilig, dann ist es kein Nährstoff mehr und damit will ich nicht sagen, dass die narzisstische Not ausleben, Not drückte schon aus, es ist eine Not, dass die jetzt, ne, wie so Aliens und Vampire, so, hey, ich brauche dein Blut. Nur es ist häufiger meistens aus einer Unsicherheit geboren, dieses Verhalten. Und dann brauchen die ein bisschen Benzin. Und das Benzin, der Füllstoff, der Nährstoff, sind eben die Emotionen und sind die Argumente. Und das mache ich eben manchmal auch. Zum Beispiel so nicht. Oder ja, nein, stimmt, sehe ich anders.
Isabel, ich glaube, was mir geholfen hat, und das ist das, was du jetzt auch sehr, sehr gut beschrieben hast, die innere Unsicherheit bietet auch Projektionsfläche für einen Angriff. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Isabel, den grünen Ton deiner Haare finde ich hässlich, würdest du drüber nur lachen können. weil du hast keine grünen Haare. Ja? Und das ist wichtig zu verstehen. Man wird nur dann getroffen, wenn zwischen dem Reiz und deiner Antwort ein Raum von dir negativ gefühlt wird. Ja? Sonst trifft es mich nicht. Ja? Ich habe keine grünen Haare. Deswegen ist es mir total wurscht, wenn jemand meine Haare angreift. Jemand, der jetzt irgendwo mich aber angreift, wo ich im Inneren meine Unsicherheit trage, dann kann das mich treffen. Und das ist, glaube ich, wichtig abzuschichten, zu sagen, ich bleibe bei mir, ich kann mich stressen, ja, ich kann mich beleidigt fühlen, nicht der. Der sendet nur eine Welle oder sind schwarze Buchstaben auf einem weißen Hintergrund. Alles, was ich daraus mache, liegt in meinem Stresstoleranzfenster und da ist die Frage, wie ich damit umgehe. Die Wahl liegt immer bei mir.
Genau, das finde ich halt auch. Ich finde es so schön, wenn du mit diesem Reiz und Reaktion sprichst, dass im Prinzip jeder Konflikt mich stärker macht. Denn wenn es ein Konflikt für mich ist, kann ich mich fragen, warum triggert mich das? Oder warum, ne? Warum gehe ich damit in Resonanz? Warum? Was ist los? Ja, und habe ich ein Problem mit meiner Figur, wenn ich zugenommen habe, dann, ne? Gesagt wird jemand was zu meiner Figur und dann sage ich, oh mein Gott, und fühle mich angegriffen, entweder weine ich oder ich werde wütend oder, weil ich mich vielleicht in meiner Haut gerade nicht wohlfühle. Insofern ist es meine Aufgabe, dass ich mich wohlfühle. Und ich fand das mal sehr, sehr spannend, als ich in so einer Gruppe war, da war so ein ganz junger Auszubildender, der dann gesagt hat, ja, ich mache hier eine Tour auf so einem Schiff, so einem AIDA-Schiff, glaube ich, war das. Und alle anderen, das war so ein Maklerverband, haben auf ihm rumgehackt und haben gesagt, immer auch beim Mittagstisch, weil der Umweltverschmutzer, der geht auf so ein Boot, ey, das ist bloß für Senioren und, was die sich haben einfallen lassen. Er fand diese Idee aber so großartig, hat sich so drauf gefreut, es hat ihn null interessiert. Der hat praktisch schon eine Teflonhaut gehabt. Das Geschmiere ist einfach runtergerutscht. Und unbewusst, ohne es zu wissen, war ja ein junger Auszubildender, hat er immer gesagt, ich freue mich drauf. Also ein bisschen so Grey Walk-Methode. Ich freue mich drauf. Und du hast auch gesehen, dass er sich wirklich immer noch drauf gefreut hat und dass es null, null bei ihm angedockt ist, weil er damit nicht in Resonanz gegangen ist. Die haben über grüne Haare gesprochen, er hat aber die roten Haare gesehen. Ja, also fand ich so spannend zu beobachten, wo ich dann so denke, ja, wieso gehe ich denn dort in Resonanz? Wenn mir ein Hundedoktor dann irgendwann mal sagt, oh Mensch, aber da hätten Sie mal besser aufpassen können und ich dann wütend oder traurig wäre, dann denke ich, weil ich mir vielleicht selber den Vorwurf mache, bin ich ein gutes Frauchen? Habe ich alles getan für meinen Hund? Das ist meins, ist meins. Unter dem, Gott sei Dank, kann ich dann wieder arbeiten und mir selbst Sicherheit geben. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, mich eben immer wieder zu fragen, so wieso gehe ich damit in Resonanz?
Und ich habe auch für mich festgestellt, auch wenn bei Kommentaren immer wieder von der Tonalität her jemand sich komplett vergreift, wenn ich 5, 6 Mal die gleiche Botschaft aufnehme, dann muss ich mir Frage stellen, vielleicht ist was dran. Und dann beschäftige ich mich damit. Ja, das hatte ich ja auch bei einem Podcast, da war der Gast sehr, sehr langatmig und ich habe ihn ein paar Mal unterbrochen. So ins Wort gefallen, um einfach den Anschluss zu finden. Und das wurde dann bemängelt in den Kommentarfeldern auf eine Art und Weise, wo jetzt nicht sein muss. Aber was ich damit mache, war klar, dass heißt, ich passe jetzt deutlich mehr auf, niemandem ins Wort zu fallen, dass ich habe daraus eine Lehre gezogen und eine Lektion für mich mitgenommen. Und das ist, glaube ich, wichtig, wie du damit umgehst. Und deine Frage war extrem wertvoll. Was triggert in mir das? Warum triggert das? Warum resoniere ich damit? Und das ist tatsächlich dann, sag, okay, vielleicht wirke ich nicht mehr sportlich, vielleicht habe ich jetzt zu wenig Körperspannung, vielleicht kann ich mich damit beschäftigen. Wenn schon 12 Leute mir sagen, du hast dich jetzt verändert, dein Hemd geht nicht zu, dann würde ich sagen, okay, ich muss mich damit jetzt beschäftigen.
Ja,
Das
egal
ist.
wie, ne? Vielleicht abnehmen, vielleicht sage ich auch einfach,
Kauf mir ein
ich.
neues Hemd.
Ja, genau. Und ich finde es
Das ist.
großartig, dass ich mehr wiege. Absolut, ja.
Das ist, kann durchaus sein. Ja. Was sich bei dir auch aufgegriffen hat in einem anderen Buch, das war das Thema des Seelenbands.
Oh ja.
Aber das fand ich so gut. Ja. Gehst du vielleicht auf dieses Konzept ein?
Ja, das ist von Jens Korsen. Corssen, falls jemand das googeln möchte. Ein
Das heißt,
Mentaltrainer. Ja?
Jens Kossen, Isabel, hat vor 24 Jahren mein Leben verändert. Ich bin ein Selbstentwickler durch und durch. Das ist, ich liebe sein Konzept bis jetzt
Ja.
und lebe danach. Ja.
Ja, ich finde es so, so schön. Ich finde, er kann so schön sprechen, so schön schreiben. Er spricht ja ganz häufig auch seine Online-Kurse oder wo auch immer es die gibt. Ich bekomme kein Geld von ihm, aber ich finde ihn einfach großartig. Und er spricht, und er spricht eben seine Hörbücher selbst. Er spricht die bei den Kursen und sowas. Und wenn man dann diesen weißhaarigen Mann dort sieht, wie er so in aller Ruhe sagt, so, ne, dies, das, jenes, warum, wieso, warum. Also
Was
geht
ist
sehr,
günstig, was ist ungünstig?
ja,
Ja.
genau, was ist günstig, was ist ungünstig. Die andere Person ist einfach sehr anders. Das finde ich großartig. Und ich finde sein Bild vom Seelenband eben auch so schön, weil sehr viele Menschen eben von der Beziehungsebene sprechen. Es ist so ein technischer Begriff. Ja?
Ja, du musst auf die Beziehungsebene einzahlen und dann kannst du irgendwie auf der Sachebene.
Das stimmt und gleichzeitig ist es ein technischer Begriff. Und dann habe ich ein Buch, ich habe ganz viel, ich habe auch einen Selbstentwickler, aber ganz viele andere Bücher auch von ihm gelesen. Und da kam er dann bei einem Buch, wo es um Beziehungen ging, ich glaube um Kindererziehung. Und dann aber auch um so eine Beziehung, er kann das immer wieder aufgegriffen, hat er dann eben von dem Seelenband gesprochen. Bedeutet eben, dass er sagt, wenn das Seelenband stark ist, also wenn ich gut verbunden mit einer Person, wenn die Beziehung, um das Wort wieder aufzugreifen, gut ist, kann ich alles Mögliche sagen. Dann könntest du mir auch sagen, Isabel, deine grünen Haare, wenn die wirklich grün wären, das sieht nicht gut aus in der Kamera. Ist einfach keine gute Idee. Stimmt das Seelenband, würde ich vielleicht sagen, ja, Georgi, aber bitte einen anderen Tonfall. Aber dann wären wir immer noch befreundet, es wäre immer noch alles fein, es wäre immer noch alles schön. So, aber wenn das Seelenband nicht so stark ist, bevor ich auch nur ansatzweise darüber nachdenke, jetzt jemanden zu belehren, zu kritisieren oder mit dieser Person zu diskutieren, stelle ich mir eben im ersten Schritt die Frage, wie kann ich dieses Seelenband stärken? Und das, also vieles von dem, was ich in der Kommunikation mache, geht auch in die Richtung, dass ich zum Beispiel eben auf Beleidigungen, Angriffe nicht eingehe, Konkretisierungsfragen stelle, um erstmal so zu gucken, ich guck mal, ist da eine Sachebene, über die wir uns wirklich unterhalten können? Ist da wirklich ein wahrer Kern? Dann können wir uns sehr gerne über konträre Meinungen unterhalten. Oder aber, ja, vieles von dem, was ich erzählt habe, diese Reihenfolge, dass ich keinen Druck ausübe, Seelenwunsch, erstmal Sicherheit geben, guten Grund vermuten, dann kann ich immer noch irgendwo Grenzen setzen, natürlich. Und ich kann immer noch irgendwo mal sagen, hier, das gefällt mir nicht oder auch Kontaktabbruch, was auch immer. Aber im ersten Schritt schauen, dass ich dieses Seelenband stärke. Und das finde ich sehr, 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 sehr wichtig.
Wie stärkt man den? Weil das ist, glaube ich, die wichtigste Frage.
Mich fragen, was mein Gegenüber braucht. Ich glaube, da sind wir wieder bei ähnlichen Prinzipien wie auch bei der traumasensiblen Sprache. Es greift ja alles so ein bisschen, finde ich, ineinander, dass ich halt gucke, zum Beispiel eben, wenn ich so, als ich Bonussöhne hatte und die dann voll in ihrer Pubertät waren, dass ich mich gefragt habe, okay, es wird einen guten Grund geben, Hormone. Ich nehme es jetzt ernst.
Wir haben keinen Bock auf gar nichts.
Das nehme ich ernst und unterhalte mich darüber, dass es bestimmt echt ätzend ist, wenn man auf nichts Bock hat. Das ist ja richtig doof. Fällt dir irgendwas ein? Ja, das, aber das darf ich ja nicht. Oh, Mensch, das könnte ich machen, damit ich dir helfe, damit irgendwas. Ja, also ich fühle mich dann nicht angegriffen, sondern, also es ist mir natürlich teilweise passiert, aber das ist so die Idee vom Seelenband, dass wir eben gucken, wie kann ich das Seelenband stärken, indem ich es ernst nehme, indem ich den guten Grund vermute, indem ich mit dieser Person weiterhin rede und sie nicht angreife oder erstmal gucke, können wir vielleicht irgendwas gemeinsam machen? Und dann bin ich teilweise mit denen ins Kino oder klettern und sowas gegangen. Also, was kann ich machen? Es muss nicht mit Geld sein, damit ich die andere Person sehe und nicht nur das Pubertier, das mich da gerade angreift.
Wir haben mit René Bourbon gesprochen und er sagt ja, den Menschen sehen, das ist das, was in der Kommunikation zählt. Wenn du die Person siehst, kannst du richtig oder günstig kommunizieren. Ja. Vielleicht aus der Perspektive der Kommunikation gibt es Sätze, wo die Menschen eigene Bedürfnisse sabotieren, im wahrsten Sinn des Wortes.
Meinst du Sätze, die ich zu anderen sage oder die
Zu sich
ich
selbst
zu mir
sagen,
selbst
die
sage? Wenn ich mich selber beschimpfe, bin ich eine Spezialistin drin gewesen. Gott sei Dank kann ich sagen, gewesen mittlerweile. Wenn ich irgendwas nicht geschafft habe, du dumme Nuss, wieso hast du den Keks gegessen? Du wolltest doch abnehmen, du fette Sau. Ich habe tatsächlich noch schlimmer mit mir gesprochen, das war nicht nur das. Ich habe wirklich ganz, ganz schlimme Worte benutzt, weil ich so überfordert war mit mir und es im ersten Schritt nicht geschafft habe, mit mir traumasensibel umzugehen und zu sprechen. Das war der erste wichtige Schritt und es war so spannend, als zum Beispiel damals mein Coach, mein traumasensibler Coach, als ich dann gesagt habe, oh, ich blöde Nuss, ich esse so viel, ich fresse hier so viel, ich werde noch fett und bin schon fett, bla. Dann hat sie gesagt, oh, das finde ich sehr schlau und sehr hilfreich, dass sie gerade viel essen, weil ich meine, das ist sicherlich eine ihrer Überlebensstrategien, so wie sie es mir erzählt haben. Und sie können nicht alles auf einmal machen. Insofern ist es großartig, dass sie sich das gerade gönnen und bewahren, während sie das andere aufarbeiten, was für ganz viel Unsicherheit sorgt. Und ich saß da und dachte, will die mich veräppeln oder was? Weil ich war es so gewohnt, dass ich beschimpft werde für Figur oder für nicht perfekt sein und habe dann eben gar nicht wirklich gemerkt, dass ich angefangen habe, mich zu beschimpfen für Figur und nicht perfekt sein. Also insofern bei mir eben gucken, dass ich liebevoller mit mir rede und dann kommt ein ganz spannender Prozess, wo ich eben gucken darf, sind das überhaupt meine Sätze? Und wenn die gerade richtig heftig sind, dann sind das ganz häufig Täterintrojekte, wird das genannt. Kennst du wahrscheinlich, aber für die Zuhörer erkläre ich das kurz. Das bedeutet, dass ich so also solche Sätze teilweise sehr, sehr oft gehört habe und sind praktisch bei mir so reingeschleust, so praktisch injiziert worden. Und das für mich schon so normal ist, mich zu beschämen, weil ich so häufig beschämt wurde, dass ich einfach weitermache. Es ist aber nicht meine Grundidee, es sind nicht meine Sätze, es sind nicht meine Gedanken, das bin nicht wirklich ich. Und da irgendwann zu unterscheiden, warte mal, das bin ich gar nicht. Dann muss ich auch nicht in Analyse gehen, wer hat das jetzt wann, wie, wo gesagt, aber einfach sagen, nö, das ist nicht meiner. Und dann schauen, wie kann ich liebevoller mit mir sprechen und was wäre denn mein Gedanke? Und wie würde ich, und was mir am Anfang sehr geholfen hat, wie würde ich mit einer sehr guten Freundin reden, die gerade in dieser Situation ist, die würde ich ja im Leben nicht, wenn sie einen Keks isst, sagen, ja, du fette Sau, du hast recht. Sondern ich würde sagen, dann hast du den wohl gebraucht. Ja, und dann würde ich Fragen stellen, so, ja?
Isabel, was mir auch gut geholfen hat für mich selbst, die Frage aufzuwerfen, würdest du das so mit deinem Freund umgehen, wie du mit dir selbst gerade eben umgehst? Und das ist wirklich, wie wir uns selbst behandeln, ist manchmal beängstigend, ja? Weil so würdest du niemanden, wenn du gut erzogen bist, niemanden behandeln, wie du dich selbst behandelst. Und dann fragt man sich wirklich, ist das zielführend, ist das günstig fürs Erleben?
Ja, und gleichzeitig war ich manchmal noch nicht dazu in der Lage. Also es ist wirklich herausfordernd, das auch zu merken. Wenn die Täterintrojekte noch sehr stark sind, dann kommt bei mir nach so einer Frage, kam damals die Antwort, ja, weil die Freundin hat es ja auch verdient, aber du nicht, du, Punkt, 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 Piep. Ja, also es ist wirklich sehr spannend zu gucken, wie rede ich mit mir. Auch ich habe dann auch teilweise Sätze aufgeschrieben und dann wirklich zu gucken, ist das meiner? Und wenn ich das langsam anfange zu analysieren, dann kommt definitiv genau diese Frage, die ist großartig von dir. Würde ich das mit meinem Freund machen? Würde ich so mit meinem Freund, meiner Freundin reden? Würde ich es tun? Und nee, wahrscheinlich nicht. Ich würde es wahrscheinlich noch nicht mal mit Fremden so reden, wie ich mit mir selber rede. Ich rede mit mir, also denken, am meisten. Und ich habe am unterirdischsten irgendwann angefangen, mit mir zu reden oder zu denken. Und das galt es aufzubrechen, damit ich unter anderem eben auch innerhalb meines Stresstoleranzfensters bleibe.
Isabel, gibt es einen Kommunikationsmythos, der hartnäckig existiert, obwohl in der Praxis eher schadet als hilft? Spontan.
Da ist wirklich eine Herausforderung, weil es so viele gibt. Kommunikationsregeln, gerade so wie wir stehen, die Körpersprache, verschränkte Arme oder eben wo wir sie hinzunehmen haben, der Stand und oder auch Ich-Botschaften wird häufig als Mythos verbreitet, weil sie nur sagen, sag einfach ein Ich da rein, dann ist es ein Mythos. Es gilt halt wirklich zu gucken, mache ich eine Selbstoffenbarung, sehe ich den Menschen, wie René sagt. Es gibt da so viele da draußen, dass ich schon wirklich manchmal denke, so warum? Ich glaube eben, dass Regeln Leuten Sicherheit geben. Und dass sie deswegen sich daran festhalten und darum kämpfen, dass es so zu sein hat. Und dann ist es wieder eine Glaubensfrage, wie du vorhin schon gesagt hast. Und dann komme ich dagegen kaum an. Ich habe mal ein Buch darüber geschrieben, war ein Riesenflop, weil Leute eben gar nicht wollten, dass ich ihnen die Sicherheit wegnehme. Das war sehr spannend. Und was ich aber herausgefunden habe, was ich wieder spannend fand, war, dass als ich so auf die Suche gegangen bin, wer hat sich denn die Regel ausgedacht? Was war da mal ein guter Grund? Was war der gute Grund? Wo hat sich's hin entwickelt? Da habe ich dann eben gemerkt, ja, fast alle, ich würde ja sagen alle, aber ich würde, ne, sagen wir mal, fast alle Kommunikationsregeln, die wir haben, sind von extravertierten Männern. Denn ganz früher standen Männer auf der Bühne, nicht unbedingt so häufig Frauen. Und es sind halt eher die Extravertierten, die auf die Bühne gestanden haben. Es waren ja nicht Introvertierte, die gesagt haben, ja, ich gehe mal auf die Bühne, ich sag mal was. Insofern haben wir ganz viele Regeln von mach eine große Körpersprache, breite deine Arme aus, mach einen festen Händedruck. Da wird ein Introvertierter sagen, oh, muss ich? War die Pandemie nicht dafür großartig? Also nicht, dass es schlimm war, sondern dass wir einfach Ghetto-Faust machen durften und dass wir so von der Ferne zuwinken. Die Introvertierten haben das ja gefeiert. Nicht die Pandemie, aber dass manche Regeln aufgebrochen wurden. Also wir dürfen diese Sachen in Frage stellen und wir dürfen akzeptieren, weil die sind nicht für Frauen. Denn Frauen stehen nicht immer hüftbreit da. Es ist teilweise eine sehr hilfreiche Haltung von der Körpersprache her, doch vielleicht nicht für jede Person, für alles. Also insofern würde ich sagen, jeder Mensch ist anders, jede Situation ist anders, jeder Gesprächspartner ist wieder anders. Es gibt nicht die eine Regel, die überall hilft. Und ich denke, das können wir vielleicht mitnehmen, weil manche immer noch denken, ja, das ist ja das eine, was immer hilft. Na, das glaube ich nicht. Es gibt kein Müssen, kein Immer, kein Nur. Und insofern sowas wie den Mensch sehen, die Baustelle bei mir belassen, hingucken und so weiter, all die Dinge, die wir besprochen haben, die helfen langfristig.
Du sprichst vom gelben und schwarzen Farbfilter im Kontext der Kommunikation.
Kenne ich nicht. Erzähl.
Das ist beim schwarzen Filter spricht man ja immer wieder davon, dass man alles ins Negative fallen lässt, und das ist total faszinierend, weil unsere Glaubenssätze irgendwo unsere Filter bestimmen. Mhm. Beim Gelben ist das, dass man die Neugier in den Vordergrund spielen lässt und sagt, okay, ich bin interpretationsfrei, im ersten Schritt bewertungsfrei. Und das finde ich auch eine gute Art, sich zu hinterfragen, in welchem Farbfilter bin ich gerade eben unterwegs. Ja.
Und es ist großartig. Ich liebe ja auch die Neugierde. Ich finde, die Neugierde kann bei fast allem helfen. Da haben wir ja die wunderbare Expertin Margit Hertlein, die nur über Neugierde spricht. Und zu Recht, weil es so großartig ist und so wichtig ist. Neugierde hilft bei Konflikten, würde auch helfen bei der traumasensiblen Sprache. Faul sein ist ja so mein Tipp, sei faul. Reagiere mehr als agiere. Und das ist ja, wenn du neugierig bist und Fragen stellst, wie ist das, kannst du erklären. Da nehme ich ja ernst. Da gehe ich ja vom guten Grund aus, fast automatisch. Und ich habe die Augenhöhe und ich sehe den Menschen, weil ich eben gerade neugierig frage. Und das finde ich eine ganz großartige Technik. Und ich war mal in Berlin, war ich bei einem großen Vorstand von einem großen Unternehmen, oder es war kein großer Vorstand, aber ein großes Unternehmen beim Vorstand, also wichtige Leute, und dann wollten die so erfahren, so wie ist jetzt der Unterschied zwischen Männern und Frauengehirn? So, und damals kam schon mit Henning Beck so die ganzen Sachen heraus, eigentlich sind da kaum Unterschiede. So, was können wir also machen? Ja, wir kommunizieren es noch, wir leben es noch in der Gesellschaft, die sind aber hier oben eigentlich gar nicht da. Es sind Gesellschaftsprinzipien, die wir übernommen haben, aber nicht, dass wir sie im Gehirn hätten. Naja, und dann habe ich halt so davon erzählt und dann habe ich eben gesagt, was uns eben hilft, ist Neugierde und ehrliches Interesse. Irgendwie so mehrere so, das ist ja nichts Neues. Da habe ich gesagt, ja, aber leben wir es? Leben Sie das? Ich kann von mir sagen, ich lebe es nicht jeden Tag, ich versuche es. Aber tun wir das wirklich? Nur weil es alt ist, ist es ja nicht unwahr. Nur weil es alt ist, muss es nicht langweilig sein. Und haben wir das schon gelebt? Sind wir wirklich neugierig? Sind interessiert an die Person, an der Person, die uns anbrüllt? Sind wir interessiert?
Das ist, glaube ich, der Unterschied, wie die Kinder die Welt wahrnehmen. Mm. Durch die Brille der Neugierde, des Erfahrens, der Premieren. Und wie die Erwachsenen, die nehmen das durch, glaube ich, die Brille der Routine, die auf Effizienz abgestellt ist.
Ja, Gewohnheiten, genau, Routine. Und eben, was im Laufe der Zeit einem Sicherheit gegeben hat. Ne? Und wenn es Sicherheit gibt, Mensch, ich bin einfach böse zu anderen, ich habe einfach Wutausbrüche, habe ich meine Ruhe, funktioniert das. Das ist schon wieder eine Gewohnheit und Routine. Absolut, ja.
Isabel, eine Frage, die mich immer wieder bewegt. Der Erfolg kommt ja häufig von einem Nein. Jetzt sind wir alle soziale Wesen und sind eher auf Harmonie aus, Harmoniebedürfnis stark ausgeprägt. Wie kann ich sehr, sehr wertschätzend ein Nein zum Ausdruck bringen? Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ob ich jetzt beim Umzug unterstützen kann. Wie würdest du das so gestalten, vielleicht mit ein paar Beispielen, damit die Zuhörer tatsächlich das aufgreifen können und sagen, okay, das ist eine schöne Art, Nein zu sagen, ohne meine Harmonie mit der Welt zu verletzen.
Ich finde, wenn jemand so jemandem die Harmonie so wichtig ist in jedem einzelnen Gespräch, darf ich auch da mal drauf gucken. Gleichzeitig, ja, habe ich auch ein riesengroßes Harmoniebestreben. Ich mache das mit Touch, Turn, Talk, was ich vorhin schon angekündigt habe. Das ist eine Verhandlungstechnik aus dem Buch von Marie-Therese Braun. Und mit der bin ich auch befreundet und sie ist halt sowohl Kommunikationsexpertin als auch Verhandlungsexpertin. Und das ist eine tolle Verhandlungstechnik. Touch bedeutet, ich sehe also erstmal den Menschen, all das, was wir schon gesagt haben, nehme es ernst, gehe vom guten Grund aus. Was wichtig ist dabei, ich halte mich hauptsächlich im Touch auf. Also wenn, ne, wenn jetzt irgendwas kommt oder sowas oder auch jemand eine sehr andere Meinung hat, dann sind wir ja häufig sofort im Gegenargument, was alles dagegen spricht, dass ich ja jetzt bei dir beim Umzug zum Beispiel helfe oder. Und das mache ich nicht, bleib bei dir. Ich bleib komplett erst einmal bei dir und kann sagen, oh Mensch, wann ziehst du um? Ach, das machst du dann und dann und von wo nach wo? Habt ihr da einen Fahrstuhl und so weiter? Ich bleib erstmal bei dir. Ja, es soll natürlich jetzt nicht irgendwie so klingen und rüberkommen, als dass du dich schon veräppelt fühlst, dass ich jetzt so den Eindruck vermittle, dass ich helfen würde, weil ich mich so interessiere, aber ich kann ja durchaus erstmal bei dir bleiben. In der Kurzfassung wäre das, oh ja Mensch, da brauchst du bestimmt Umzugshelfer und da brauchst du auch eine Menge, weil das ist sicherlich anstrengend, das kannst du natürlich nicht allein machen. So, jetzt kommt der Turn, also es war Touch, ich bleib bei dir und ich mache da Wischiwaschi. Wischiwaschi bedeutet, ich gehe ja in die Mutmaßung, ich weiß nicht, warum du viele haben willst, vielleicht auch einfach, damit wir alle Pizza essen. Also warum willst du viele Leute, die dir helfen? Und dann sage ich ja wahrscheinlich und du brauchst und es könnte sein, ganz viel Konjunktive rein. Der Turn ist und gleichzeitig, damit wir eben nicht das Aber sagen. Aber ist ein großartiges Wort, das hat ganz häufig eine Daseinsberechtigung. Ist auch so ein Mythos, wir dürfen nie Aber sagen. Aber, aber ab und an wirklich schlau. In dem Fall ist es nicht hilfreich, denn ich habe gerade eine Beziehung aufgebaut und habe gerade das Seelenband gestärkt mit dem Touch am Anfang. Und dann sage ich Aber und dadurch verliere ich die Augenhöhe. Also aber ist immer dann gut, wenn ich vorher was Negatives gesagt habe und das abschwäche, denn aber schwächt die erste Aussage. Wir wollen ja nicht die erste Aussage schwächen, wenn es also was Positives ist, kein Aber. Deswegen sage ich und gleichzeitig, was ich auch in diesem Gespräch ganz häufig gemacht habe, dann kommt das und gleichzeitig. Also ne, zum Beispiel, ich lege eben los und sage, Mensch, ja, also da kann ich mir vorstellen, da brauchst du einige, ne, damit es für dich auch nicht so schwierig ist, weil ne, du hast ja auch ein bisschen Rücken und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, jetzt kommt mein Talk, das dritte T, da mache ich keine Erklärung. Ich mache nur eine Grenze, ganz kurz und knack, so ein bisschen nach der Grey Walk Methode. Ohne Wischiwaschi, ohne Konjunktive, sage ich, kann ich da nicht helfen oder werde ich da nicht helfen? Und dann kommt natürlich, wieso nicht? Du hast doch gerade gesagt, dass es wichtig ist. Ja, und dann gehe ich wieder in den Touch rein, habe ich gesagt und das stimmt auch. Und es wäre großartig, wenn ich helfen könnte und gleichzeitig kann ich da nicht helfen. Oder ich kann eben sagen, ne, irgendwie, wenn wir gut befreundet wären, dann würde ich vielleicht nochmal eine kleine Erklärung sagen, ich habe Rücken oder. Nur die Herausforderung ist, wenn ich nämlich mit einer Erklärung komme und sage, ich habe Rücken, kommt sofort, ja, dann sei einfach nur so da. Du kannst ja die anderen delegieren, da bist du gut drin, schon bin ich doch im Umzug dabei. Also jede Erklärung führt häufig dazu, dass ich doch irgendwie dabei bin. Deswegen am besten dieses Mal nicht, vielleicht so eine zeitliche Begrenzung rein. Nicht von wegen nie dieses Mal passe ich oder dieses Mal kann ich nicht, dieses Mal bin ich nicht dabei. Und dann gehe ich wieder in den Touch rein, ja?
Ob du Matthias Schanne kennst, das ist auch ein Verhandlungsexperte, der von FBI bei für Geiselnahmen ausgebildet wurde. Der war auch bei uns zu Gast und der sagt auch, auf keinen Fall begründen, warum du diese Forderung oder diese Antwort lieferst, weil dann bist du in eine Rechtfertigung deiner Antwort und das ist äußerst ungünstig. Ja.
Genau, wir denken häufig, es ist eine Erklärung, aber es ist häufig kein. Also ja, es ist eine Erklärung und gleichzeitig liefere ich Erklärungen bei jemandem ab und Begründungen, wo ich weiß, die spielen mir das nicht aus. Wenn du sofort akzeptierst, ich helfe dir nicht beim Umzug, dann kann ich auch erklären, was da alles ist, aber es wird halt an dem Nein nichts ändern. Wenn du nur da auf meine Erklärung wartest, um meine Meinung zu drehen, das ist wieder eine andere innere Haltung, dann liefere ich eben keine. Da hat er absolut recht.
Isabel, wenn eines deiner Bücher in Hall of Fame aufgenommen worden wäre und du dürftest einen Satz drunter schreiben, welcher Satz wäre das aus allen deinen Büchern?
Probier's mit Neugierde, Leichtigkeit und Wertschätzung.
Schön. Schön. Dann zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir unseren Gästen, wie du bestimmt gehört hast, drei Fragen. Die würde ich auch gerne dir stellen. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben extrem geprägt hat?
John Itzo, Die fünf Geheimnisse, die Sie kennen sollten, bevor Sie sterben.
Okay.
Das ist ein spannendes Buch. Das ist Itzo mit I-Z-Z-O. Der Titel klingt erstmal merkwürdig, aber er hat sich gefragt, wieso wird in unserer Gesellschaft ganz häufig, werden Menschen, die älter werden, so ab 50 eigentlich auf Abstellgleis gepackt. Ich meine, das nehme ich jetzt anders wahr. Die 50 hat sich ein bisschen Richtung 60 verschoben, aber da ist so eine Grenze. Dass dann irgendwie jüngere Generationen kommen, ja, Mensch, Opa, du hast doch keine Ahnung. Wobei in anderen älteren Kulturen gerade die ab 50 als weise galten.
Weise.
Und er dann gesagt hat, was ist da passiert? Dann hat er halt einen Test gemacht, hat Annoncen geschaltet, hat gesagt, melden Sie sich, wenn Sie eine Person kennen, die weise ist und dann eben über 50. Und dann hat er 250 Leute interviewt, die über 50 und bis 103 waren. Und hat dann ganz viele Fragen gestellt, um herauszufinden, so was ist denn so die Weisheit, um so die Geheimnisse herauszukriegen. Und hat gemerkt, ich kann im Prinzip all das, was die mir sagen, kann ich auf 5 Geheimnisse runterbrechen. So, das war zum Beispiel eben Risiken eingehen. Ja, das war eben den Menschen in den Vordergrund packen, nicht den Status, nicht das Vermeintliche und. Also das kann man dann lesen. Aber das war ein wirklich sehr berührendes Buch, weil ich so gedacht habe, ja, ich eben häufig im Außen erfolgreich sein wollte und gar nicht so sehr an mir am Inneren gearbeitet habe. Das fand ich sehr prägend. Es gibt viele andere, aber das würde ich jetzt rausnehmen.
Klingt sehr, sehr spannend, muss ich gestehen. Ich habe noch nie gehört und da freue ich mich sehr, da reinzuschauen. Dann die zweite Frage, die könnte ich mir sogar vorstellen, wie du die beantwortest, aber was würdest du der 20-jährigen Isabel als Ratschlag per SMS schicken wollen?
Es wird alles gut.
Sehr schön. Sehr schön. Dann die dritte, zig anspruchsvollere Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Ich weiß gar nicht, ob es einen Sinn des Lebens gibt oder ob ich den herausfinden muss. Ich denke tatsächlich immer mal wieder über diese Frage nach und ich finde sie sehr, sehr spannend. Und für mich, die über 50 Jahre lang außerhalb ihres Stresstoleranzfensters verbracht hat, in Überlebensstrategien und jetzt erst seit kurzem angefangen hat zu leben, kann ich halt sagen, ich möchte das Leben leben. Und wenn es einen Sinn des Lebens gibt, ist das der Sinn des Lebens, dass ich das Leben lebe. Und zwar mit Leichtigkeit und Freude, indem ich im Moment bin. Da hängt so viel dran und das bringe ich mir gerade so Stück für Stück bei mit zahlreichen Selbstexperimenten, weil ich da wie ein Baby bin und es nie gelernt habe. Insofern das Leben leben.
Sehr schön. Ich spreche heute mit Professor Volker Busch zum Thema Sinn. Und er unterscheidet zwischen Sinn des Lebens und Sinn im Leben.
Oh.
Das ist auch eine sehr spannende Unterscheidung.
Ja, freue ich mich drauf. Schöne Folge.
Ich danke dir herzlichst, Isabel. Das war ein wunderbares Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sehr vielen Menschen helfen wirst, die entweder deine Bücher lesen oder auch einfach deine Stimme lauschen. Ich danke dir.
Ich danke dir.
Bleib dran.
Dankeschön. Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.